SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Die Bauernproteste dauern an, auch wenn die heißeste Phase vielleicht gerade erstmal durch ist. Aber der Frust der deutschen Landwirte ist und bleibt groß. Die Politik, die diskutiert Lösungsmöglichkeiten. Inzwischen auch wieder die Tierwohlabgabe, also einen Aufpreis auf tierische Produkte, der zu mehr Tierwohl führen soll. Bringt das was? Darüber haben wir mit zwei Landwirten aus Zweibrücken gesprochen. Mehr dazu gleich. Außerdem klären wir mit einem Wirtschaftsethiker, wie Unternehmen und die Arbeitswelt auf Rechtsextremismus und die AfD reagieren können und sollten. Und wir begleiten eine Reisebloggerin auf ihren Familientrips durch Baden-Württemberg. Die Tierwohlabgabe, ein Begriff, der seit einigen Tagen als mögliche Lösung für die Schwierigkeiten deutscher Bauern gehandelt wird. Ganz neu ist die Idee nicht. In der Vergangenheit wurde sie aber bislang wieder verworfen. Wie funktioniert das Ganze? Verbraucherinnen und Verbraucher müssten mit der Tierwohlabgabe mehr für Fleisch oder andere tierische Produkte zahlen. Ja, und dieses Geld ginge dann als Subvention an die Landwirte mit dem Ziel, dass die damit ihre Ställe so umbauen können, wie es Gesellschaft und Politik fordern. Quasi ein unterstützter Strukturwandel. Aber würde das den Landwirten wirklich helfen? Wolfgang Brauer hat auf einem Bauernhof nach Antworten gesucht.
Der Heilbachhof am Rande von Zweibrücken. Schon der Großvater von Christian Klahn hatte hier in diesem Aussiedlerhof Kühe und Schweine. Und heute?
Also man sieht leere Schweineställe. Die stehen jetzt seit 3 Jahren leer und warten eigentlich darauf, renoviert, umgebaut zu werden auf ökologische Schweinehaltung.
Doch der 48-jährige gelernte Landwirt zögert mit der Investition von schätzungsweise 800.000 bis zu 1 Million Euro für 500 moderne Mastplätze für Bioschweine.
Wir haben auch schon umfangreiche Pläne erstellt, um Schweinehaltung hier am Betrieb fortzuführen. Aber die ungewissen und ungünstigen wirtschaftlichen und politische Lage hat uns bisher im Prinzip zum Anlass genommen, das ruhen zu lassen.
Denn Christian Klahn weiß nicht, welchen Kilopreis er anschließend mit seinen Bioschweinen erzielen kann.
Also am Ende des Tages bräuchte ich mittlerweile irgendwo zwischen 5 Euro und 5,50 Euro als Basispreis für das Bioschwein.
Aber ob er diesen Preis später realisieren kann, ist ungewiss. Selbst mit einer Tierwohlprämie, die bei maximal 40 Cent pro Kilogramm liegen soll. Also hält er sich mit Investitionen zurück, obwohl er die vom Staat mit bis zu 40% gefördert bekäme. Die Tierwohlprämie sieht sein Onkel Dieter Klahn noch kritischer. Er betreibt in der Nähe von Zweibrücken einen herkömmlichen Schweinemastbetrieb mit 600 Tieren. Im Moment bekommt er 2,20 Euro für das Kilogramm Schweinefleisch von den Metzgern. Eigentlich bräuchte er mindestens 3 Euro. Er befürchtet sogar, dass die Tierwohlprämie zu sinkenden Preisen führen könnte.
Ich lehne das völlig ab, weil ich weiß, dass der Preis sofort nach hinten losgeht. Wir hatten das schon öfters gehabt in der Vergangenheit, wo man versucht hat, einen Markt regeln zu wollen.
Denn dann, so seine Sorge, würden Großhändler versuchen, die Schweine preiswerter zu bekommen mit dem Argument, der Landwirt bekäme jetzt eine Tierwohlprämie. Außerdem müssten Landwirte erstmal investieren, um die Prämie zu bekommen.
Würdest du als Landwirt einen großen Stall bauen, der zukunftsfähig ist und hast viel Geld ausgegeben im Millionenbereich und jetzt sagt der Finanzminister April, April, schön, dass du das gemacht hast. Förderung kriegst du keine mehr, weil der Bund inzwischen kein Geld mehr hat. Für wen sollst du ein Risiko eingehen mit einer Tierwohlstalleinrichtung?
Statt zugespitzter Prämien wünscht sich Landwirt Dieter Klahn, dass der Staat ihm und seinen Kollegen nicht so viele Vorgaben macht.
Am liebsten wäre, wenn die Politik sich ganz ausklingt. Also eine Zukunft groß hat das nicht.
Die Tierwohlabgabe ist für diesen Bauern also keine Lösung für die aktuellen Probleme. Klar ist aber auch, die Preise, die wir momentan haben, die reichen für Tierwohl oft nicht aus. In Sachen AfD und Rechtsextremismus war die deutsche Wirtschaft bislang ziemlich zurückhaltend. Großes Schweigen. Doch inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Immer mehr Akteure aus der Wirtschaft positionieren sich klar gegen rechte Positionen, gegen die Partei, darunter die Chefs von SAP, Bosch und VD. Auslöser für viele der klaren Worte sind Berichte, die das Medienhaus Korrektiv zu einem Geheimtreffen in Potsdam veröffentlicht hat. Dort hatten sich hochrangige AfD-Funktionäre, Mitglieder der rechtskonservativen Werteunion und Rechtsradikale getroffen, ja, um offenbar über Pläne für Massenabschiebungen zu diskutieren. Professor Thomas Beschorner ist Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen in der Schweiz. Herr Beschorner, warum beziehen jetzt mehr Unternehmen Stellung? Wurde da für die Wirtschaft eine Grenze überschritten?
Ich denke, der Bericht von Korrektiv hat wirklich einiges in Bewegung gesetzt. Das sehen wir jetzt in der Politik, das sehen wir an vielen tausend Menschen, die täglich in den Städten demonstrieren. Was Korrektiv herausgefunden hat, ist, wenn man ganz ehrlich ist, ja erstmal nichts Neues. Das kann man von Herrn Höcke schon von vor 2-3 Jahren nachlesen. Ich glaube, dieses Treffen hat jetzt nochmal plastisch gemacht, was da stattfindet und was vielleicht auf dem Spiel steht. Insofern teile ich die Einschätzung, dass die Unternehmen wach geworden sind oder sind dabei, wach zu werden. Noch ein bisschen schlaftrunken. Ich sehe jetzt keine breite Allianz oder eine Wand, aber sie sind dabei, dieses Thema ernst zu nehmen, was ich sehr gut finde.
Wie stark sind denn Arbeitgeber oder vielleicht auch Gewerkschaften überhaupt in der Pflicht, sich gegen eine gewählte Partei und ihre Ziele zu positionieren?
Also ich würde erstmal sagen, es geht möglicherweise gar nicht um die Frage gegen eine gewählte Partei, sondern es geht um eine Frage, was sind gesellschaftliche Werte? Wofür stehen wir als Wirtschaftsverband, als DAX-Konzern, als mittelständisches Unternehmen? Und diese Wertefragen sind natürlich von fundamentaler Bedeutung. Wir brauchen eine Gesellschaft der Offenheit und nicht der Geschlossenheit. Wir brauchen ein Klima von Innovation und von Vielfalt.
Aber warum waren denn dann viele lange so still in der Wirtschaft?
Es kann sein, dass einige sich nicht zuständig gefühlt haben und denken, ja, das muss die Politik machen, das machen die Bürgerinnen und Bürger. Es mag andere geben, die eben auch einen Konflikt scheuen. Konflikt mit ihren Mitarbeitenden, Konflikte mit Vertragspartnern, Konflikte mit der lokalen Politik. Und es mag wieder andere geben, denen das neoliberale wirtschaftspolitische Programm der AfD irgendwie gut in den Kram passt. Zu dem letzten Punkt hätte ich die ergänzende Anmerkung, dass sie sich denn von der Partei gut erklären lassen sollten, wie das eigentlich funktioniert. Denn bei näherer Betrachtung gehen diese libertären Fantasien der AfD wirtschaftspolitisch überhaupt nicht auf. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft und auch das DIW in Berlin kürzlich sehr, sehr klar herausgearbeitet.
Wenn wir uns einen der anderen Punkte, die Sie gerade noch angesprochen haben, genauer anschauen, die Angst vor Konflikten mit Mitarbeitenden, vielleicht auch mit Vertragspartnern, ist die aus Ihrer Sicht gerechtfertigt oder liegt in diesem Konfliktpotenzial nicht vielleicht auch die Chance, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen?
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das Thema muss man wirklich anders einordnen. Man darf sich dem Ganzen nicht defensiv annähern. Also wir haben ja in Unternehmen nicht nur AfD-Sympathisanten oder Wählerinnen, sondern wir haben eben auch Mitarbeitende, die gegen die AfD sind und AfD-kritisch sind. Das heißt, Unternehmen sind im Moment ohnehin in einer Situation, wo sie ihren Mitarbeitenden erklären müssen, wie es denn um Fragen von Offenheit und Vielfalt steht. Also wir sind sozusagen eigentlich schon mittendrin. Und das empfinde ich in der Tat als eine Chance, ins Gespräch zu kommen über etwas, was sonst nicht stattfindet. Also man redet viel über die Frage, was sind unsere ökonomischen Ziele, aber man redet üblicherweise selten über die Frage, was sind unsere fundamentalen Werte als Unternehmen, als Mitarbeitende. Und das ist meines Erachtens auch in der Tat eine sehr schöne Übung für jedes Unternehmen und für jede Organisation und das auch sehr stark zu artikulieren in die Organisation hinein, aber auch in eine breite Öffentlichkeit.
Wobei das in Teilen zumindest ja ein Ansatz ist, der von oben mitgetragen werden muss oder kommen muss sogar. Wie ist es denn im Arbeitsalltag? Wie geht man mit Kolleginnen oder Kollegen um, die offen rechtsextreme Positionen vertreten?
Ich glaube, es macht keinen Sinn, hier wegzuschauen und bestimmte Themen zu tabuisieren. Wir haben das im Bereich der Frage zur Impfung in der Corona-Pandemie schon gesehen. Nein, ich glaube, man muss hier die Themen adressieren und darüber wirklich ins Gespräch kommen, in konstruktiver Art und Weise. Sie werden in Organisationen immer wieder Menschen haben, die sie nicht erreichen werden, die zumachen, die ihre Position haben, die im Grunde einer Ideologie festhalten, ohne dass es eine Diskursoffenheit gibt. Diese Menschen finden sie in der Gesellschaft und entsprechend finden sie diese Menschen auch in jedem Unternehmen. Die werden sie nicht erreichen. Das ist ganz klar. Die gilt es in irgendeiner Form zu ignorieren. Da kann man in der Tat nichts machen.
Sie haben eingangs gesagt, Ihr Eindruck im Moment ist, die Wirtschaft ist zumindest mal dabei aufzuwachen. Was würden Sie sich jetzt in der Folge, in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht Monaten aus der Wirtschaft wünschen? Was muss da noch kommen? Was brauchen wir?
Na, über einen Punkt hatten wir eben schon gesprochen, also wirklich Diskussionen und Gespräche. Arbeitsplatz heißt ja Ihre Sendung. Meine Anregung für das Zurückkommen an den Arbeitsplatz am nächsten Montag für Ihre Hörerinnen und Hörer wäre, dass man wirklich ins Gespräch kommt, dass man vielleicht auch mal zur Geschäftsleitung geht und fragt, wie verhält es sich eigentlich mit uns? Wie stehen wir dazu? Ja, also dass sozusagen nicht nur von der Unternehmensspitze da ein Impuls kommt, sondern eben auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das Zweite, ich bin in der Tat der Meinung, dass man als Unternehmen jetzt sehr, sehr klar Farbe bekennen muss. Wirtschaft insgesamt muss lauter werden und eine klare Position beziehen. Das betrifft jedes Unternehmen, gleichgültig welcher Branche, gleichgültig welcher Größe. Es betrifft die Verbände, besonders die Industrie- und Handelskammern, aber auch die Handwerkskammern. Und ich würde mir, ehrlich gesagt, eine bundesweite Kampagne und eine sehr laute Kampagne von Unternehmen wünschen, von Flensburg bis Konstanz, von Aachen bis Zittau. Denn es steht hier massiv etwas auf dem Spiel, nämlich nicht mehr und nicht weniger als unsere freiheitliche Grundordnung. Und in dieser Hinsicht ist es nicht nur in einem wohlverstandenen Eigeninteresse von Unternehmen, hier den Mund aufzumachen und durch Praktiken und Aktionen sich zu zeigen, nicht nur eine Frage von Eigenverantwortung und Eigeninteresse, sondern es ist eine Frage von Verantwortung für die Gesellschaft und in der Gesellschaft.
Sagt Thomas Bischorner, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen. Wenn die Fleischerei Rügenwalder Mühle so etwas hat wie einen Hit, dann ist es der Schinkenspicker. Platt gesagt, Wurst mit Stückchen. Der Schinkenspicker wird auch in Zukunft so heißen, aber ab sofort ist das Ding vegan. Dafür bekommt der Rügenwalder Chef den satirischen Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Lieber Michael Hähnel, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Fast 200 Jahre lang hat Ihre Rügenwalder Mühle versucht, Wurst in allen Darreichungsformen in Menschen hineinzukriegen. Angefangen hat Ihr Konzern als kleine Metzgerei, in der mutmaßlich von Fleischerei-Fachverkäuferinnen gerollte Wurstscheiben schon den kleinsten verabreicht wurden, bis die zwar nicht an der Nadel hingen, aber am Spicker, am Schinkenspicker. Und dann begann vor 10 Jahren die Revolution. Zuerst stellten sie neben ihre Wurst-Flaggschiffe ins Kühlregal vegane Varianten, optisch kaum von den Originalen zu unterscheiden. Meisterwerke der Wurstarchitektur, nur eben mit neuem Ausgangsmaterial, Sonnenblumenkern statt Schwein. Das hat so gut funktioniert, dass sie inzwischen insgesamt mehr vegane Produkte anbieten als solche mit Fleisch. Und deswegen brauchen sie auch die Produktionsstraße der Schinkenspicker mit Fleisch. Dort wird in Zukunft ein veganer Hähnchenbrustersatz hergestellt. Vielleicht ja auch ein interessantes Produkt für die Bodybuilder-Szene. Fleischersatzprodukte sind ein lohnendes Geschäft. Und Sonnenblumenkerne haben keine Ringelschwänzchen. Vegan ist gut fürs Image, zumindest so lange, wie keine Bilder von Massenblumentransporten auftauchen, mit denen Sonnenblumen ohne ausreichend Wasser und zusammengepfercht unter pflanzenunwürdigen Bedingungen in ihre Fabrik geschafft werden. Sie, lieber Michael Hähnel, führen als großer Wurstplayer den Strukturwandel ihrer Branche von vorne an. Sie kämpfen nicht erbittert um den Fleischanteil in ihrer gesamten Produktpalette, um dann womöglich in einem Meer an unverkaufter Teewurst abzusaufen. Auf meinem Smartphone ist der Effekt schon zu spüren. Die Autokorrektur macht aus Rügenwalder Regenwälder. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Das ist Caroline Lüdemann und unsere erste Frage hat uns Gerrit aus Mannheim geschickt. Wie lange muss ich eigentlich auf Antworten aus Mail-Anfragen oder Fragen via Teams-Chat warten, bevor ich nachfragen darf, ob die Anfrage vielleicht übersehen wurde?
Naja, sowohl die Mail als auch ja der Chat jetzt hier via Teams sind schnelle Medien, bei denen wir dann eben auch eine umgehende Reaktion bzw. eben Antwort erwarten dürfen. Die Faustformel, die lautet, innerhalb von 24 Stunden sollte die Mail beantwortet sein. Und beim Chatten, hier beispielsweise über Teams oder eben vielleicht auch WhatsApp oder SMS gibt es ja auch noch, da sind wir meistens sogar noch ungeduldiger. Und da empfiehlt es sich, so bis Tagesende zu reagieren. Das bedeutet jetzt aber im beruflichen Kontext nicht unbedingt, dass die Frage dann schon umfassend beantwortet sein muss. Es kann auch bedeuten, dass der andere eine Abwesenheitsnotiz bekommt, die Klarheit schafft oder eben eine kurze Rückmeldung, dass man an der Sache dran ist und sich bis dann und dann zurückmeldet, sodass er das eben einordnet. Kann. Bekommt man jetzt keine Reaktion, gar keine Reaktion innerhalb dieser Zeitspanne, dann würde ich dem anderen immer noch ein bisschen mehr Pufferzeit geben. Vielleicht hat er gerade wahnsinnig viel zu tun. Wie lange genau hängt dann davon ab, wie dringlich diese Anfrage meinerseits ist. Und wenn man sich entschließt nachzufragen, dann würde ich wahrscheinlich lieber nicht fragen, ob der andere etwas übersehen hat. Das führt auf der anderen Seite vielleicht zu Rechtfertigungsdruck oder Unmut. Vielleicht einfach nur freundlich nachfassen. Ich würde wahrscheinlich einfach nur formulieren, ich beziehe mich noch einmal kurz auf meine Mail von dann und dann. Darf ich kurz nachfragen, ob es dazu bereits Ergebnisse oder Erkenntnisse gibt? Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Auch Anna aus Biberach hat uns gemailt. Ich bin derzeit in einem ausbildungsbegleitenden Praktikum in einem Unternehmen. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort stellen mir des Öfteren private Fragen, auf die ich aber nicht unbedingt antworten möchte. Wie kann ich damit umgehen, ohne dass mir das von den Kolleginnen und Kollegen übel genommen wird?
Vorweg müssen wir vielleicht sagen, dass es ganz ohne etwas Privates oder Persönliches von sich preiszugeben nicht gut gehen wird. Wenn jetzt wie hier die Fragen irgendwie Überhand nehmen, dann würde ich das nicht direkt kommunizieren und offen ansprechen. Das führt wahrscheinlich dann eher zu einer Stimmungsverschlechterung. Stattdessen würde ich ehrlich gesagt den Informationsgehalt meiner Antworten quasi auf Null setzen. Man kann ja durchaus länger reden, ohne wirklich etwas auszusagen oder preiszugeben. Und dann ganz wichtig, in der Antwort eine Abzweigung zu einem anderen Gesprächsthema nehmen. Wenn man dann erstmal eine halbe Minute von etwas ganz anderem erzählt hat, dann ist dieses alte Thema, das einem zu privat ist, sowieso schon längst Vergangenheit geworden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Entspannt im Wellnessbad, ziemlich beeindruckt in der Tropfsteinhöhle oder ausgelassen mit den Kids im Trampolinpark hüpfen. Lana Hessenauer aus Schorndorf macht Urlaub und Ausflüge in Baden-Württemberg hautnah erlebbar. Ihren Beiträgen auf Instagram folgen tausende Menschen. In dieser Woche, da wurde sie für ihre Arbeit auf der Stuttgarter Tourismusmesse CMT als Tourismusheldin ausgezeichnet. Laura Kloppenburg hat die Influencerin beim Bloggen begleitet.
Wo andere einfach entspannt ihren Ausflug in die Natur genießen, achtet Lana Hessenauer auf die ideale Belichtung, den schönsten Bildausschnitt.
Jetzt Weitwinkel ist besser.
Die perfekte Familienidylle.
Ein Quatschbild, einmal hochhüpfen. 1, 2, 3. Ha, perfekt.
Mama von 4 Kindern, Reisebloggerin und seit neuestem auch baden-württembergische Tourismusheldin. Lanis Trips durchs Ländle und die Welt folgen mittlerweile 18.000 Menschen auf Instagram. Hier postet sie Ausflugstipps und Freizeitideen.
Ja, das war im ersten Corona-Lockdown, wo niemand mehr wusste, was er machen soll. Und wir haben dann halt noch diese besonderen Outdoor-Tipps gesucht, wo als Familie gehen, auch während eigentlich gar nichts mehr ging. Und dann habe ich angefangen, das zu veröffentlichen und mittlerweile ist es ein Selbstläufer.
Immer mit dabei, die Familie. Heute zeigt Lana den Kids den Bemper-Effekt. Am Ufer des gefrorenen Herrenbach-Stausees fliegt das heiße Wasser aus der Thermosflasche in die Luft und zerstäubt.
Du bist ein bisschen nass geworden.
Klappt. Ehemann Thorsten hält alles mit der Handykamera fest.
Habe ich jetzt kein Problem damit, weil ich denke, das, was wir aufnehmen, das kann man absolut zeigen. Und den Großen fragt man zum Beispiel auch, ob er es machen will. Natürlich ist es anstrengend, ja. Aber gerade mit 4 Kindern das Ganze zu bewerkstelligen, ist sicherlich auch eine Arbeit.
Zurück zu Hause fängt die für Lana erst richtig an. Während die Kinder spielen, sitzt sie auf der Couch, schneidet Videos und recherchiert die nächsten Ausflugsziele. Da gehen schon mal 3 Stunden am Tag drauf.
Manchmal sind Kinder und Mann dann schon genervt. Aber sie sehen mittlerweile auch die Vorteile, weil wir müssen ganz klar sagen, so viel, wie wir jetzt erleben und machen, wäre ohne Instagram so nicht drin.
Denn durch Kooperation verdient die 36-Jährige mittlerweile Geld mit dem Hobby. Ihren Teilzeitjob als Zahnarzthelferin aufgeben, dafür reicht's aber noch nicht.
Also noch lang nicht. Das ist immer wieder mal, kommt was rein im Monat, aber das ist nichts Regelmäßiges.
Die Ausflüge dagegen schon. Jeden Sonntag ein neues Ziel. Heute geht's zu einem Walderlebnispfad. Highlight für die 4-jährige Mara.
Kugelbahn.
Die zieht sich einmal um den Wanderweg. Passende Murmeln gibt's am Automaten.
Hat jeder eine?
Während die Kids losstürmen, plant Lana schon die nächste Story.
Und los geht's.
Ein Ausflug ohne Handy.
Kann ich nicht. Ich hab's Handy tatsächlich immer dabei.
Die Follower freut's. Die können bequem von der Couch aus ein bisschen virtuelle Frischluft schnuppern und sich zum ein oder anderen Ausflug auch mitreißen lassen.
Und das war unser SWR1 Arbeitsplatz Podcast. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eins gehört. SWR1.